Ja, Gottes Wort, es ist wahr und ewig und unveränderlich. Und aus Gottes Wort wollen wir uns auch heute Morgen neu beschenken lassen und einfach das empfangen, was darin geschrieben steht. Denn Jesus sagt einmal, meine Worte sind Geist und Leben. Und dieses lebendige, heilige, ewige Wort soll heute Morgen unsere Herzen und Gedanken auch bewegen. Und das unter einem Aspekt, den wir ja im Blick auf unsere Gemeindeentwicklung hier auch vermehrt im Auge haben wollen. Darum habe ich auch heute Morgen den Titel hier gewählt, Gemeinde nach Gottes Herzen. Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Wer möchte dazugehören? Außer mir auch noch mehrere. Gudrun auch. Jawohl, alle miteinander. Ja, denn wenn wir in einer Gemeinde uns wiederfinden, die Gott ja von Pfingsten her als ein wesentliches Element des Baus für sein Reich eingesetzt hat, dann soll diese Gemeinde auch nach dem Herzen Gottes sein. Und das bedeutet eben zugleich auch nicht nach dem Willen und nach der Idee und nach dem Gusto von anderen Menschen oder von selbsternannten Leitern oder wie auch immer. Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass es so ist, immer wie ich es persönlich vielleicht gern hätte oder wie manche andere Systeme oder Strukturen es vorgeben. Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Ja, was bedeutet das denn? Ich lese uns hier einen Text, haben wir ihn wohl auch hier, vielleicht auf dem Beamer. Ich bitte aber nicht allein für Sie. Ein Ausschnitt aus Johannes 17, dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, so betet Jesus, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit, zu einem Zweck also, nicht? Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie ja meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also das Thema Einssein ist es, das hier im zentralen Mittelpunkt steht. Am Ende eines erfüllten Lebens haben manche Menschen einen tiefen Wunsch, ihren Kindern und Enkeln ein Vermächtnis mit auf den Weg zu geben. Letzte Worte, Wichtiges, was sie sagen möchten. Auf diese Weise wollen sie noch Dinge regeln, die ihnen eigenen Tod hinaus wichtig sind und für die Zukunft wichtig erscheinen. Diese letzten Worte von Menschen sind etwas sehr Bedeutungsvolles und etwas sehr Wertvolles. Und auch der letzte Wille eines Angehörigen wird in Ehren gehalten und jeder achtet peinlichst genau auf dessen Erfüllung. In dieser Situation sehen wir Jesus im Gebet. Er steht kurz vor dem schwersten Weg seines Lebens, vor dem Weg des Leidens und dem Weg zum Kreuz. und die letzten Stunden mit seinen Freunden und Nachfolgern und Jüngern betet er im Beisein dieser Begleiter. Und dieses hohe priesterliche Gebet insgesamt ist das Vermächtnis von Jesus. Eine seiner letzten Willenserklärungen dem Vater im Himmel gegenüber, zu dem Jesus jetzt zurückkehrt. Es ist zugleich auch ein Auftrag den Freunden auf Erden gegenüber, die er zurücklassen wird. Und so sind sie bei ihm und lauschen auf die Worte seines Gebets und nehmen das begierig auf, was er betet, und empfinden, das ist jetzt an Wichtigkeit nicht mehr zu überbieten. Was er jetzt zu verstehen gibt, ist der innerste Kern seiner Botschaft. Was wird Jesus jetzt beten? Und voller Erstaunen, denke ich, hören sie, dass Jesus mit seinem Vater über die Einheit seiner Nachfolger redet. Vater, ich bitte dich, damit sie alle eins seien. Er regelt nicht, du sollst für diese Sache zuständig sein, Petrus und Jakobus, du für das und Johannes für das, und regelt die Strukturen und irgendwelche Ämter und vergibt diese Aufgaben, damit nach seiner Abwesenheit dann nicht ein großer Streit entbrennt. Wer nun das sagen? Es geht vielmehr darum, dass es um eine Einheit bittet und einem ganz anderen Punkt ansetzt. Es geht nicht darum, Ämter zu verteilen, wie das vielleicht hier sonst wäre. Und du erbst das und du das und du das und dann vertragt euch aber und so. Sondern Jesus bittet um die Einheit, um etwas ganz Grundlegendes. Jesu letzter Wille ist die Einheit der Gemeinde. Das müssen wir uns klar machen. Bei aller Zugehörigkeit zu den Gemeinden, wo wir vielleicht Kontakt haben oder hingehen und wo das sich auch hier real für uns im alltäglichen Leben abspielt, die Einheit will Jesus. Und dafür hat er auch ein Vorbild und zeigt uns auch, wo die Kraft zu einer Einheit liegt. Denn die kann man nicht einfach herzaubern oder machen. Und wir können uns zwar versprechen, so, wir wollen uns jetzt alle einig sein, und eine Stunde später streiten wir uns wie die Kesselflicker. So funktioniert das ja nicht. Und auch das Ziel dieser Einheit. Die Einheit ist das, was eine Gemeinde scheitern oder gelingen lässt. So erkennen wir es hier. Und Jesus hat, wenn er von Einheit redet, vor Augen, sagt er ja auch in den Worten, die wir gelesen haben. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft, die Jesus mit seinem Vater hat. Das Vorbild ist das, wie Jesus mit dem Vater lebt, so soll auch die Gemeinde in dieser Einheit des Vaters und des Sohnes unterwegs sein, einbezogen sein in diese Einheit. Wie du, Vater, in mir bist, betet er, und ich in dir, so sollen auch sie eins sein, damit sie eins sein, wie wir, Vater und Sohn, eins sind. Das ist also unser Ziel, unser Vorbild. Da wollen wir hin. Sonst wird Gemeinde nicht gelingen. Und diese Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater, ja, sie ist ja zu beschreiben dadurch, dass Jesus auf die Erde kam und er gab alle seine himmlischen Vorrechte auf. Er wurde ganz Mensch, wahrer Gott und jetzt wahrer Mensch, mit allen menschlichen Aspekten, die wir kennen. Und er bestand eben nicht auf seiner himmlischen Stellung als Sohn Gottes und seinen Privilegien, quasi als Prinz des Universums, sondern war bereit, um eines gemeinsamen Auftrags willen seine angesehene himmlische Position aufzugeben und den Menschen zu dienen. Und dabei unterwarf er sich total uneingeschränkt dem Willen des Vaters. Und selbst im Garten Gethsemane, kurz vor der Gefangennahme, wird das noch einmal deutlich. Er fragt Jesus, den Vater: Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, geschehe. Also Einheit benötigt ein Vorbild und eine große Kraft. In dieser Situation in Gethsemane war Jesus ganz offen und teilte dem Vater seine Gedanken und Gefühle mit. Ist's möglich, so gehe dieser Kelch des Leidens an mir vorüber. Und wir erkennen, Jesus achtete den Vater in allem, was er tat und betonte, und achtete darauf, dass er nichts tut, was dem Vater nicht gefällt. Alles das wollen wir immer wieder einordnen jetzt auch und reflektieren unter dem Gesichtspunkt Gemeinde. Und was läuft da und wie verhalte ich mich und was ist da Sache? Und der Vater, unser himmlischer Vater auf der anderen Seite, liebt den Sohn so sehr, stellt sich öffentlich zu ihm. Wir hören an mehreren Stellen, wo Jesus vom Himmel her gesagt bekommt, durch eine akustisch hörbare Stimme, auch für die anderen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so gab der himmlische Vater die größte Verantwortung, die überhaupt denkbar ist, an den Sohn, vertraute ihm das Erlösungswerk an und erteilte alles mit ihm. Jesus konnte vom Vater sagen, alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Ist doch toll, nicht? Dass solch eine Einheit da besteht. Wir lesen an keinem Augenblick in irgendeiner Stelle der Bibel, dass zwischen Vater und Sohn irgendwie Streit war oder Uneinigkeit oder Interessenkollision oder Ähnliches. Überhaupt nie. Völlige Einheit. Nur in einem einzigen Moment war die Einheit unterbrochen, nämlich als Jesus am Kreuz hing und der Vater ihm die Sünden der ganzen Welt, der aller Menschen, auf ihn legte, damit er durch seinen Tod die große Schuld, die da vorhanden ist, bezahlt wurde. Da wurde deutlich in diesem Moment, dass vor allem durch die Sünde die Gemeinschaft zerstört wird und die Beziehungen getötet sind. Da schrie Jesus voller Verzweiflung dann in diesem Augenblick am Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der einzige Moment, wo die Einheit zwischen Vater und Sohn nicht mehr bestand. Das ist ganz erstaunlich. Jesus nimmt nichts Geringeres als die tiefe Gemeinschaft, die zwischen ihm und seinem Vater besteht, zum Vorbild für die Einheit der Gemeinde, auch des FEZ in Hameln und auch für jede andere Gemeinde und für alle, die zum Leib Christi gehören. Ganz klar. Und diese einzigartige Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater müssen wir immer wieder studieren und im Auge haben und auf die Beziehungen zwischen uns einzelnen Gemeindemitgliedern anwenden. Das ist unser Maßstab. Darum geht's. Und nicht darum, ob die Wand grün gestrichen wird oder blau oder ob irgendwas anderes, was nur mit Stil oder Methode zusammen hat. Es geht um den Kern. Und wo dieser Kern stimmt, da ist es möglich, Gemeinde nach dem Herzen Gottes zu leben und zu sein. Ich habe was mitgebracht. Andreas, willst du das vielleicht mal kurz austeilen? Das können wir hier mal gucken. Dieses Einssein, wie geht das denn? Wir sind ja eigentlich alle einzelne Individuen, ja? Und jeder von uns ist eine einzelne Persönlichkeit und der Vater und der Sohn und sie sollen eins sein. Wie geht das? Vielleicht können wir uns helfen mit dem, was ich da aufgemalt habe. Das ist natürlich auch nur eine Krücke zum Verständnis, sage ich mal, wo sich drei Kreise übereinander gelegt überschneiden. Und wir sehen da links, habe ich gesagt, der Kreis soll der Vater sein, rechts der Kreis ist der Sohn und unten bin ich oder du oder der Mensch eben. Und jeder überschneidet den anderen und der Vater ist im Sohn und der Sohn im Vater und der Vater in mir und ich im Vater und so fort. Ja? Ist wie Mengenlehre irgendwie so ein bisschen. Ne? Ist auch nur eine Krücke. Aber so kann man es vielleicht ein bisschen verstehen. Der Vater in mir, sagt Jesus, ich im Vater und umgekehrt. Und jeder in jedem und jeder bleibt eins. Und trotzdem ist da diese Überschneidung. Und es ist irgendwie vielleicht ein bisschen so verständlich. Denn wir sind ja alle noch immer ich und jeder für sich und trotzdem alle in einem. Und so ist es ja vielleicht ein bisschen verständlich geworden. Ja, Einheit, das Ziel haben wir gesehen, so und das Vorbild, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und woher aber, wie geht das? Wo kriegen wir das her? Also Jesus betet für die, die wiedergeboren sind und seine Jünger sind und die das neue Leben durch den Heiligen Geist empfangen haben. Und auch der Heilige Geist ist eben das, was uns das überhaupt erst ermöglicht. Alles andere ist Menschenwerk, wo es nicht durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Da funktioniert das nicht. Da wird es über kurz oder lang daneben gehen. Und selbst da, wo der Heilige Geist ist, aber vielleicht nicht in der Intensität und in der vollen Auswirkung und in der vollen Kraft und im vollen Fluss, auch da gibt es noch genug Uneinigkeit. Kraft zur Einheit. Woher bekomme ich das? Wie geht das wohl? Also wenn ich vielleicht mal ein Bild noch mal uns vor Augen halten soll, das Paradies, ganz am Anfang des göttlichen Handelns und der Bibel, zumindest was uns bekannt ist. Was ist das Entscheidende in diesem Paradies? Schon die Einheit. Gott ist da, die Menschen sind da, die Tiere sind da. Nicht einer frisst den anderen und alles ist irgendwie in völliger Harmonie. Paradiesische Einheit, so würde ich das beschreiben wollen. Eine große Einheit zwischen Gott und Menschen, eine tiefe Gemeinschaft aller, die dort in der ersten Schöpfung vorhanden waren. Aber dieses Paradies gibt es nicht mehr. Die ursprüngliche Einheit zwischen Gott und Menschen ist zerbrochen. Und was zurückgeblieben ist in jedem Menschenherzen, das ist die Sehnsucht nach dieser verloren gegangenen Einheit. Dahin zurück, in die Harmonie, in die Gemeinschaft, ungestört und ohne Einschränkung mit Gott. Diese Sehnsucht ist geblieben. Aber nachdem dann der Sündenfall war, da wurden Mauern gebaut, da waren Grenzen und das hat sich durchgezogen durch die ganze Geschichte, bis hin zur Berliner Mauer oder was immer. Und es entstanden nicht nur Mauern zwischen Völkern, sondern auch Mauern zwischen einzelnen Menschen, Mauern der Vorurteile, des Misstrauens, der Verachtung und der Angst. Ja, danke. Die Angst, die in der Welt umgeht, Mauern des Krieges, des Neides, des Hass, der Lüge, alles das, was wir in unserer heutigen Welt vorfinden. Und nach jedem Konflikt wird der Stacheldraht höher und alles ist in einer völligen Unordnung. Und ja, wo ist Einheit? Make America great again. Und die anderen können verhungern und verkommen und irgendwie spielen keine Rolle. Ja, und wir sind nicht besser letztlich im Kleinen, wie im Großen die Dinge sind. So sind sie dann im Kleinen auch entsprechend. Ja, es ist schon toll, wie die Berliner Mauer gefallen ist und welche bewegenden Szenen man noch vor Augen hat, wenn man sich erinnert, dass Menschen, die Jahrzehnte voneinander getrennt waren, sich plötzlich in den Armen lagen und tanzten und feierten die wiederhergestellte Einheit. Und ich habe es nicht fassen können, ich erinnere mich noch, an diese Originalübertragung im Fernsehen und mir standen die Tränen in den Augen. Und heute noch bewegt es mich, wie ohne Blutvergießen und ohne, dass irgendwelche total schrecklichen und dramatischen Ereignisse waren, plötzlich eine Einheit wieder war. Und wie begeistert alle von dieser Einheit waren. Wir brauchen in der Gemeinde eine Begeisterung für Einheit. Ganz klar, das ist der Schlüssel. Weil Jesus dann auch sagt, daran werden andere erkennen. Da ist was Besonderes, da ist eine Kraft, da ist etwas, das spüre ich, wenn ich reinkomme. Und das ist auch Sinn von Gemeinde, dass wir ein Ort sind von Offenbarung Gottes und von Einheit und von Liebe und von Freude und von alledem. Das steckt doch an, mehr als die, wie hieß das damals hier, die Corona, ne? Ja, oder als die asiatische Grippe oder der Rinderwahnsinn. Egal, dass wir das hier anderen spürbar machen können. Dass wer hier reinkommt und das merkt, der sagt, was ist das? Das kenne ich nicht, aber ich spüre es und ich merke es. Dass das ausstrahlt, Jesus, unser Friede, unsere Freude. Jesus, unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, die Mauer abgebrochen hat zwischen Gott und dem Sünder, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. So steht es mal im Epheserbrief. Gott hat die Grundlage dafür geschaffen, dass Einheit überhaupt möglich ist, dadurch, dass die Mauer, die uns trennt von Gott durch das Opfer Jesu, beseitigt wurde. Jetzt kann Gott wieder bei Menschen wohnen, weil Jesus dies Opfer gebracht hat. Und das will er auch. Und dazu sollen vielleicht diese drei Kreise da helfen, die ich da aufgemalt habe. Jeder in jedem. Und jeder ist von dem anderen auch überhaupt eingeschlossen und keiner ist ausgeschlossen. Also jetzt kommt es darauf an, dass Jesus Christus im Mittelpunkt meines Lebens Raum hat und wohnen kann. Und diese Zentraleinheit, auch bei dem Bild mit den drei Kreisen, wenn wir das mal farbig machen würden, ich habe mir überlegt, mache ich das farbig oder nicht, wo alle drei in einem sind, nicht? Wenn wir mal reingucken genau und das nochmal in Ruhe betrachten, dann sehen wir das. Jesus in mir, das ist die große Gemeinsamkeit. Jesus in mir. Und ich hoffe, jeder von uns heute Morgen kann das so sagen. Jesus ist in mir. So sagt es die Bibel. Ich habe auch keine besseren Worte dafür. Und dass wir es so verstehen. Wenn Gemeinde hier gelingen soll und nach dem Herzen Gottes sein soll, dann ist Jesus unsere große Gemeinsamkeit. Er ist es. Und darauf kommt es an. Also theologisch würden dann vielleicht manche sagen, christozentrisch soll das sein. Ja klar, soll es auch und muss es auch. Und je mehr Platz Jesus im Leben jedes einzelnen Gemeindemitgliedes hat, umso stärker wird die Einheit. Einheit ergibt sich nicht daraus, dass wir sie wollen, sondern dass unsere Herzen uneingeschränkt Jesus gehören. Dann wird was Gutes draus. Und je näher jeder von uns Jesus kommt, umso näher werden wir auch uns untereinander kommen können. Unsere Einheit in der Gemeinde wächst also umso mehr, wie die Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus wächst. Das ist ein innerer Zusammenhang. Und umgekehrt, jetzt sind ja nicht nur alles Leute hier, die so ganz easy sind, nicht? Und jeder hat irgendwo auch seine Ecken und Kanten und sein, ja, oder manchem auch ein bisschen mehr, als man eigentlich gern erträgt, nicht? Und das ist manchmal schwierig. Und jeder hat so seine Art und ist so irgendwie, ja, ganz böse Leute sagen, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst, ne? Und da ist auch ein bisschen dran. Und da ist irgendwo, da gibt es die Bockigen und die Besserwisser und die Miesmacher und die Stänkerer und die Niezufriedenen und ja, alles Mögliche, ja. Also, Wir kommen Jesus nicht näher, wenn wir die Schwierigen, die Jesus auch ja liebt, wenn wir die aufs Korn nehmen und die irgendwie am besten rauskicken. Damit kommen wir auch nicht weiter. Also im Ergebnis läuft es darauf hinaus, ich blockiere mich selbst in meiner Beziehung zu Jesus, wenn ich andere ablehne. Jesus in mir, der Christus in mir, zieht auch den anderen Schwierigen, in dem er ja auch lebt, an, wie magnetisch gewissermaßen. Und darum, wenn Christus in uns ist, dann lebt auch die Kraft zum Umgang mit Schwierigen in uns. Und das gelingt uns umso mehr, als Jesus an Stärke und Kraft in uns gewinnt. Das gipfelt ja in der biblischen Aussage, liebt eure Feinde. Da wird das dann ganz hoch auf die Spitze getrieben. Und das war der Sieg Jesu über Sünde und die ganze Schuld der Welt, indem er das bis ins Allerextremste gelebt hat und diese Liebe ausgelebt hat. Und wenn ich andere ablehne, zieht sich gewissermaßen der Jesus in mir zurück. Und er kann sich dann nicht so durch mich und in mir entfalten, wie er gern möchte. Den Heiligen Geist betrüben oder hindern, das ist mit anderen Worten wohl gemeint. Menschen, die Jesus lieben und in denen Jesus lebt, findet man überall. Das lässt sich erfahren. Wer ein bisschen mal durch die Welt gekommen ist und hat hier und da Christen gesehen und gefunden, die haben sich immer gleich erkannt und auch verstanden. Na gut, die mussten im Alltag nicht miteinander leben und das ist dann nochmal eine neue Nummer. Aber trotzdem, Christen in aller Welt, das ist schön, ihnen zu begegnen, auch in ihrer Andersartigkeit und in allem, was sie so ausmacht und in der Art, wie sie die Einheit leben. Aber Christen weltweit, die Kraft zur Einheit in der Gemeinde ist Jesus selbst, der in jedem einzelnen Gläubigen durch seinen Geist wohnt. Und das Ganze hat ja auch ein Ziel. Dieses Ziel der Einheit, das ist eben, dass Gott sich offenbaren will. Die Einheit der Gemeinde ist wichtig, weil die Gemeinde der Ort ist, an dem Jesus sich bis zu seiner Wiederkunft zeigen möchte. Wir haben hier immer wieder Gott zu begegnen, ist was Besonderes. Ja, Jesus ist hier, wo zwei oder drei versammelt sind. Und er möchte sich offenbaren. Und das in einer Weise, Jesus sagt mal, wir sollen sein wie eine Stadt, die auf dem Berge ist. Ja, die leuchtet, nicht? Von mir zu Hause aus kann ich, wenn ich selbst im Garten sitze, ungehindert auf den Klüt blicken und sehe da oben das beleuchtete Restaurant oder auch da so ein Turm oder was das ist. Die Lichter jedenfalls. Ja, kann ich gut sehen. Vielleicht andere auch, die da, deren Augen noch gut genug sind, so weit zu gucken. Also die Stadt, die auf dem Berge liegt, die kann man sehen. Und die ist einfach erkennbar. Durch die Ausstrahlung Jesu in seiner Gemeinde. Das muss klar sein. Diese Gemeinde auch, FEZ Hameln, das ist eine Gemeinde, die Jesus gehört. Und die gehört nicht mir oder Andreas oder sonst wem hier. Du sollst dich zugehörig fühlen und Teil davon, aber sie gehört Jesus. Sonst wäre es nicht mehr meine Gemeinde, ganz klar. Und Gott will sich nicht unbedingt durch außergewöhnliche Offenbarungen und Erscheinungen und Ähnlichem in dieser Welt sichtbar machen, sondern eben durch seine Gemeinde. Und dazu sind wir da. Was ist unser Zweck? Ja, Jesus soll hier erkennbar sein und gefunden werden. Und ich muss es mal so sagen, auch denen, die so ein bisschen wie Kanzelschwalben sind, wer Jesus treffen will, muss in die Gemeinde gehen. Muss. Dort kommt es Begegnungen zu ihm, mit ihm. Wer nicht in eine Gemeinde, ja klar kann man Christ sein, auch so ganz isoliert. Aber nur, wenn keine Gemeinde da ist oder Verfolgung oder weiß ich was ist. Jedenfalls der Normalzustand ist, und das hat Gott gewollt, und das muss ich allen sagen, die denken, sie könnten einfach mal hier, mal da und heute keine Lust und weiß nicht was, die so leben, die müssen sich nicht wundern, wenn sie auf Sparflamme leben und wenn ihr Leben nicht blüht und wenn sie irgendwo auf dem Trockenen sitzen und sich von Gott verlassen fühlen und Ähnliches. Wer Jesus begegnen will, der begegnet ihm in der Gemeinde. Vielleicht ist das für manche Ohren ein bisschen krass, muss nicht diese Gemeinde sein, aber es muss die Gemeinde sein, zu der man gehört, wo man zu Hause ist, wo man sein Brot bekommt, wo man gefüttert wird, wo man trainiert, auch mit Schwierigen umzugehen und wo man lernt, einfach biblische Inhalte zu leben und im Alltag anzuwenden. Denn Jesus sagt, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Wo denn? In der Gemeinde. Nicht anderswo. Das ist natürlich für uns auch eine Herausforderung. Die Herrlichkeit Jesu wollen wir hier gern sehen. Na klar, vielleicht müssten wir jeden Gottesdienst mit einer Gebetsgelegenheit hier beenden. Und wer krank ist oder wer Sorgen hat oder in Trauer ist oder was auch immer, dass er hier auch Segen mitnehmen kann aus dieser Gemeinschaft. Pascal, wir nennen es Familie, ne? Gemeinde wie Familie. Das ist etwas, das wir so fühlen sollten und was uns so bewegt. Leute, die in die Gemeinde kommen, die sollen hier Segen mitnehmen aus dieser Kraft, weil Jesus in unserer Mitte ist. Und man kann immer wieder auf sie zugehen und das neu erleben. Menschen, die in die Gemeinde kommen, Fremde, so sagt es Jesus, sollen meine Liebe sehen. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Also darum geht's eigentlich, dass die Liebe Gottes sich hier offenbaren kann. Und diese Macht der Liebe Gottes, die so stark und so groß ist, die soll hier eben wahrgenommen werden. Und Leute, die hier reinkommen, das muss uns alten Menschen oder lange Gemeindezugehörigen bewusst sein. Solche Leute müssen erkennen können, dass eine warme Atmosphäre hier ist, dass eine Liebe untereinander ist, die sie nicht kennen, aus ihren Familien, aus ihren Vereinen, aus ihrer Nachbarschaft oder wo sie auch leben. Einheit in der Liebe, in der Gemeinde ist eben einmalig. Und es hat auch ein zukünftiges Ziel. Die Gemeinde wird einmal bei Jesus sein und wir erleben dann eine Form von Einheit, die alles übersteigt, was wir bis dahin kennengelernt haben. Ja, Einheit konkret, was bedeutet das? Ich habe schon sehr früh gelernt in meinem Glaubensleben, das in einem ganz einfachen Satz anzuwenden und gelten zu lassen. In Hauptsachen Einheit, in Nebensachen Vielfalt. Dass wir da einen Unterschied machen können. Es muss christozentrisch sein, es muss biblisch sein. Aber ob hier Stilfragen, ob hier Tische in der Gemeinde stehen oder nicht, oder ob das Podium grün ist oder was weiß ich, welche Bilder hier hängen und Ähnliches. Stilfragen dürfen wir in Vielfalt behandeln. Das sind eigentlich keine Glaubensfragen. Aber in den entscheidenden Fragen der biblischen Wahrheiten, da brauchen wir Einheit. Und Liebe sucht immer Verständigung und nicht Ausgrenzung und nicht Kampf. Die Bibel sagt uns, einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder einer trage des anderen Last. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Der ganze Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes nach Galater 5, Vers 22. Alles das spielt ja da, quasi ist das Kleingedruckte für Einheit, was sich hinter diesem Oberbegriff verbirgt. Einheit kommt von Gott. Er schenkt sie durch seinen Geist. die die Einheit stören, lassen den Heiligen Geist irgendwo wegen Rechthaberei oder wegen Besserwisserei oder aus welchen Gründen auch immer. Oder auch Profilneurose oder Geltungssucht oder ähnlichen ungeistlichen Motiven jedenfalls hindern es. Und ein Irrtum möchte ich noch hier kurz Raum geben in unseren Gedanken. Aus diesen Worten des hohen priesterlichen Gebetes, den Einheitsgedanken einer Ökumene ablesen zu wollen und das herauslesen zu wollen, das halte ich für Vergewaltigung dieses Textes. Ökumene ist was Menschengemachtes. Da ist eigentlich dieser Grundsatz in Hauptsachen Einheit, der ist verletzt dort, wo man einfach über Dinge hinweggeht, die von der Bibel nicht mehr gedeckt sind und wo unbiblische Dinge laufen, aber unter dem Namen der Einheit alles zugekleistert wird. Das funktioniert wirklich auch nicht. Berufen sich Menschen auf ein Gotteswort, nämlich auf dies hohe priesterliche Gebet, um Menschenwerk damit zu legitimieren. Und ich denke, wer eine saubere Textauslegung möchte vom hohen priesterlichen Gebet und dem Gedanken der Einheit, der kann sich auf diese Bibelstelle jedenfalls nicht berufen. Ich habe noch was mitgebracht, noch was ein bisschen zur Lektüre für heute Nachmittag. Andreas kann es noch mal eben verteilen. Da geht es auch um diesen Gedanken und um das Leben in der Gemeinde. Und da ist noch viel Kleingedrucktes. Und das musst du dir heute Nachmittag mal durchlesen. Aus Römer 12 stammt das. Und da sind Gedanken und eine Aufzählung von vielen, vielen Gesichtspunkten, die ein ganzes Jahresprogramm des Trainings erfordern und noch länger, vielleicht ein Lebensprogramm, wo wir immer wieder, insbesondere der letzte Abschnitt, aber lest euch das mal durch. Römer Kapitel 12, Römerbrief. Da sind Dinge drin, die uns alle angehen und wo wir alle viele Anregungen erhalten, was wichtig ist im Sinne von der Einheit in der Gemeinde. Und da findet jeder einen Schuh oder mehrere, die er sich anziehen kann. So viel zu unserem Kapitel heute Morgen und zu unserer Bibelbetrachtung und Predigt, Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Also die Frage möchte ich nochmal zum Abschluss dann in den Raum stellen. Ich möchte gern zu einer Gemeinde nach dem Herzen Gottes gehören. Und wo viele Einzelne, die auch Menschen nach dem Herzen Gottes sein wollen, zusammenkommen, da wird es gelingen. Und Gott wird uns segnen und sich offenbaren und einfach uns merken lassen, dass er mit uns ist. Und das brauchen wir wirklich dringend. Ich schließe ja immer, wisst ihr ja, mit den Worten, mach was draus. Und anstelle von Amen sage ich das dann heute auch wieder, mach was draus.